Hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, wie du eigentlich wirksam ein Mitglied aus deinem Verein ausschließen könntest, wenn das mal notwendig wäre? Falls du das schon erlebt hast oder falls die Frage auch in deinem Kopf lebt, dann bleib dran und hör dir die Antwort jetzt an. Und damit herzlich willkommen im Vereinsstrategen-Podcast, deinem Podcast mit allen wichtigen Themen der Vereinswelt. Natürlich wieder mit deinen beiden Hosts Pascal und Martin. Die heutige Episode beschäftigt sich mit den rechtlichen Komponenten eines Mitgliederausschlusses aus deinem Verein und damit, wie du als handelnde Person mit so einer Situation im Verein eigentlich umgehen kannst. Wir haben mit Alex Vierwert wieder Verstärkung mit dabei bei der heutigen Folge und schauen uns jetzt das Ganze mal an.
Ja, und Gründe für einen Mitgliederausschluss kann es ja einige geben. Ich würde aus meiner Vereinspraxis mal behaupten, dass es da auch einfachere Fälle gibt. Wenn jemand zum Beispiel seinen Beitrag nicht bezahlt, dann gibt es in Satzungen oft die Klausel, dass man ausgeschlossen wird. Das sollte relativ wasserdicht sein, oder?
Ja, also das ist tatsächlich die wasserdichteste Klausel, die ihr irgendwo finden könnt. Und schön ist auch, also in vielen Satzungen findet sich dann auch irgendwo die Bezeichnung, dass das quasi kein Ausschluss ist, sondern eine Streichung von der Mitgliederliste. Und da kommen wir schon fast so ein bisschen in die Verfahren des Ausschlusses rein. Aber ja, klar, wenn ich ganz eindeutige Fälle habe, ganz eindeutige Tatbestände, wenn die erfüllt sind, dann ist es einfacher, ein Mitglied auszuschließen.
Wie hoch liegt denn so rechtlich betrachtet eigentlich die Hürde für einen Verein, der ein Mitglied aus einem anderen Grund jetzt als dem Nichtbezahlen loswerden möchte? Wir haben ja Beispiele, wenn sich jemand zum Beispiel demokratiefeindlich verhält und gegen die Grundsätze des Vereins verstößt. Das ist ja faktisch nicht ganz so einfach nachzuweisen wie ein nicht bezahlter Beitrag.
Ja, ich will nicht übertreiben, aber ich sage mal extrem hoch sind die Anforderungen, weil der Mitgliedsausschluss ist natürlich das krasseste, die krasseste Vereinsstrafe, die man gegenüber dem Mitglied aussprechen kann, weil dann ist er kein Mitglied mehr. Das heißt, man nimmt ihm sämtliche Mitgliedschaftsrechte und das ist schon, also das ist ja das Schlimmste in Anführungsstrichen, was man machen kann mit einem Mitglied. Das heißt, da sind die Anforderungen sehr, sehr hoch. Und wenn ich dann Punkte habe, die in der Satzung nicht bestimmt sind, als Ausschlussgründe, dann wird es schwierig. Also klar ist erstmal, selbst wenn in der Satzung nichts drin steht, dann ist anerkannt, dass aus wichtigem Grund, nicht näher bezeichnet oder definiert, aus wichtigem Grund trotzdem der Ausschluss möglich ist, auch wenn es in der Satzung nicht drin steht. Das muss immer möglich sein. In allermeisten Satzungen steht dann aber sowas wie vereinsschädigendes Verhalten, Verstöße gegen Satzungen und Ordnungen und Richtlinien und sowas. Und das ist tatsächlich dann das Schwierige, da halt so zu argumentieren, dass dieser Tatbestand wirklich erfüllt ist. Und deswegen müsste man da bei der Satzungsgestaltung eigentlich schon darauf achten, dass man mit sehr vielen Regelbeispielen daran geht und sagt, wann ist das denn der Fall?
Aber wird dann die Satzung nicht ewig lang, wenn ich da jetzt jeden einzelnen Paragraphen ausgestalte mit was wäre, wenn?
Ganz genau, das ist das Problem bei der Sache und die Krux irgendwie, wenn ich dann in einer 7-seitigen Satzung 5 Seiten Ausschlussgründe habe, dann habe ich als Mitglied vielleicht auch keine Lust mehr da dran teilzunehmen. Richtig, also in den meisten Satzungen findet sich dann sowas wie Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden bei Vorliegen eines wichtigen Grundes. Wichtige Gründe sind insbesondere oder unter anderem dann sowas wie vereinschädigendes Verhalten, illoyale Tätigkeit, Verstöße gegen Satzung und Ordnung und sowas eben, dass das eben klar ist. Wobei man auch, da kommt es auch einfach wieder auf den Verein an. Ich habe Tierschutzvereine, da steht drin, wenn das Mitglied halt Verstöße gegen das Tierschutzgesetz begeht, dass das auch ein Ausschlussgrund ist. Ja, das wird jetzt bei einem Sportverein nicht unbedingt drinstehen, bei einem Sportverein steht vielleicht was anderes drin.
Nur kurze Frage, du hast gesagt, die Satzung wird ja dann zu lang, wenn man das machen möchte. Vielleicht gibt es, wie gesagt, Vereine, die das gerne wollen, kann man das in Ordnung auslagern?
Naja, das wird schwierig, weil tatsächlich diese mitgliedschaftliches, das Mitgliedsrecht wird ja dadurch belastet, wenn du jemanden ausschließt. Deswegen muss von vornherein klar sein, was dafür die Gründe sind. Und das muss auch in der Hand grundsätzlich der Mitgliederversammlung liegen, also des satzungsgebenden Organes letztendlich, dass das ganz hoch verankert ist. Also es wird schwierig, da was in der Ordnung rauszulagern. Da kann man Verfahren und so weiter auslagern, aber die Ausschlussgründe gehören in die Satzung.
Wie kann ich mir denn so ein Musterverfahren oder ein Musterbeispiel für so einen Ablauf vorstellen? Kannst du mal kurz skizzieren, wie geht das los? Auf was muss ich achten?
Es geht damit los, dass man sich in der Satzung anschaut, wer ist dafür überhaupt zuständig für den Ausschluss. Wenn in der Satzung nichts drinsteht, ist nämlich die Mitgliederversammlung zuständig. Das wird in den wenigsten Fällen irgendwie der Fall sein, dass die Mitgliederversammlung von sich aus losgeht und jemanden ausschließt. sondern in den allermeisten Fällen ist es so, dass der Vorstand irgendeinen Verstoß gegen die Satzung, also einen Ausschlussgrund, feststellt und der dann darüber entscheidet, dass er so ein Ausschlussverfahren einleiten will. Das heißt, im ersten Schritt müsste das zuständige Organ überhaupt erstmal den Willen bilden, das machen zu wollen. Sprich, es braucht einen Vorstandsbeschluss, wenn ich einen mehrköpfigen Vorstand habe. Dann habe ich einen Vorstandsbeschluss, der wird dann durchgeführt. Und dann ist der nächste Schritt, der muss auch zwingend erfolgen, die Anhörung des betroffenen Mitglieds. Also ich muss rechtliches Gehör gewähren. Selbst wenn es nicht in der Satzung drin steht, sagen die Gerichte ganz klar, weil rechtsstaatliches Verfahren muss auch hier gewahrt sein. Und dazu gehört die Gewährung rechtlichen Gehörs. Das heißt, ich muss den erstmal anschreiben und sagen, wir haben beschlossen, hier ein Ausschlussverfahren einzuleiten, wir wollen dich ausschließen, aus den und den Gründen. Also ich muss den Sachverhalt ganz klar darstellen, was ihm vorgeworfen wird, mehr oder weniger, warum wir sagen, das erfüllt diesen satzungsmäßigen Ausschlusstatbestand und dass wir deswegen dann als Vorstand den Beschluss gefasst haben, das jetzt machen zu wollen. Und dann muss dem eine Frist gesetzt werden, da darf man auch nicht zu kleinlich sein, also weniger als 14 Tage ist äußerst kritisch, ja, 14 Tage sollten es mindestens sein, den er Zeit hat, Stellung zu nehmen dazu, zu diesem Ausschließungsbeschluss erstmal. Und erst danach, wenn er dann Stellung bezogen hat, muss der Vorstand nochmal Beschluss fassen und zwar im Angesicht der Stellungnahme. Das heißt, er muss die Stellungnahme sich anschauen, die Argumente, die das auszuschließende Mitglied mit vorbringt, mit einfließen in die Bewertung, mit einfließen lassen. Das sollte auch irgendwo in dem Vorstandsbeschluss dann zum Ausdruck kommen, dass die quasi die Argumente gehört haben und trotzdem der Meinung sind, entweder das stimmt nicht oder trotzdem sind wir der Meinung, das erfüllt den Ausschlussbestand, Tatbestand. Und dann erst wird tatsächlich der richtige Ausschluss beschlossen. Und da kommt es dann auch wieder darauf an, welches Organ das ist. Ja, meistens ist es auch der Vorstand, der den Ausschluss beschließt. Manchmal ist es aber auch so, dass dieses Vorverfahren quasi durch den Vorstand gemacht wird und dann aber die Mitgliederversammlung über den Ausschluss beschließt. Da muss man einfach reingucken und dieser Beschluss muss dann eben gefasst werden.
Also man merkt, es ist lang und wird langwieriger und es gibt mehrere Wege, je nachdem, was bei euch in der Satzung drinsteht. Und man hat jetzt sicherlich auch den einen oder anderen Fehler schon rausgehört, der passieren kann, also zum Beispiel nur 10 Tage Fristsetzung wäre jetzt ein Problem, aber Alex, vielleicht kannst du nochmal so zusammenfassen, was sind dann so typische größere Fehler, die regelmäßig bei solchen Themen bis zu diesem Prozesspunkt, also da geht es ja gegebenenfalls auch noch weiter, aber bis zu diesem Prozesspunkt passieren können?
Die häufigsten, einfachsten Fehler quasi dagegen vorzugehen letztendlich sind Formfehler. Und Formfehler ist eben, es war das unzuständige Organ, ja. Es war ein unzulässiges Verfahren, sprich es gab gar keinen Vorstandsbeschluss darüber. Oder eben rechtliches Gehör wurde nicht gewährt. Das ist so das Einfachste, das sind die gröbsten Fehler, die man machen kann. Und dann klar, wenn man einfach ja, die Satzung zu weit auslegt oder den Ausschlusstatbestand zu weit auslegt. Das heißt, man muss da schon so ein bisschen feinfühlig rangehen und nicht alles, was dem Vorstand jetzt in dem Fall nicht passt, erfüllt halt gleich den Tatbestand irgendwie des vereinschädigenden Verhaltens. Das heißt, da muss man ein bisschen, ja, sehr viel abwägen letztendlich.
Abwägen ist ein gutes Stichwort. Jetzt hast du ja schon gesagt, er kann quasi Gegenargumente bringen, damit muss man sich auch beschäftigen. Ja, wie entscheide ich denn jetzt relativ einfach, oder kann ich nachweisen, dass das quasi jetzt gerechtfertigt ist oder nicht? Also ich habe dann den Tatbestand, Aussagen wahrscheinlich von Dritten, vielleicht habe ich auch selber Dinge beobachtet oder weiß es, habe dann dieses Schreiben dagegen, was natürlich wahrscheinlich Gegenargumente drinstehen. Wie entscheide ich das? Also wie kann ich eigentlich relativ sicher sein, dass das, was ich jetzt entscheide, auch das Richtige ist an der Stelle?
Kannst du nicht. Letztendlich musst du es halt entscheiden. Also man merkt deutlich, das ist letztendlich vergleichbar wie ein Prozess, von einem Gericht, was ihr da macht. Sprich, der Vorstand ist da letztendlich ein Richter, der darüber entscheiden muss, sehen wir diesen Tatbestand als erfüllt, ja oder nein, und das abwägen muss. Sicher sein kann ich mir nur, was den Sachverhalt angeht, indem ich eben Zeugen höre oder Unterlagen einfordere, sichte oder sonst irgendwas, wobei ich da natürlich im seltenen Fall wirklich ein Recht drauf habe. Den Sachverhalt ermitteln quasi, das kann ich, aber letztendlich dann die Bewertung, ob damit der Tatbestand erfüllt ist oder nicht, ist letztendlich eine juristische Arbeit. Weshalb es in größeren Verbänden auch tatsächlich so ist, dass der Vorstand zwar die Anregung gibt oder sagt, wir sehen das als vereinschädigendes Verhalten, wir werfen ihm vor, dass er das und das und das gemacht hat, die Entscheidung dann aber einem Verbandsgericht obliegt, ob da jetzt ein Ausschluss stattfindet oder nicht.
Das ist ja auch so ein bisschen dann dieses doppelte Spiel. Ich bin ja manchmal auch voreingenommen als Vorstand, beziehungsweise nicht ganz so objektiv wie so ein Richter sein sollte. Entweder weil ich selber beteiligt bin oder weil es eben in meine Werte vielleicht reingeht als ein Vorstandsmitglied. Also das ist auch nochmal so eine vielleicht schwierige Rolle, die man dann einnehmen muss.
Absolut, und vor allem leitet ihr das Verfahren selbst ein. Also damit seid ihr ja schon befangen. Das ist ja wie Inquisition quasi, ne? Also Ankläger und Richter in einem Punkt ist natürlich schwierig. Deswegen, wie gesagt, in großen Verbänden oder größeren Vereinen ist das durchaus sinnvoll, dass es da ein unabhängiges Organ noch extra gibt.
Du hast ja eben schon so schön vereinschädigendes Verhalten gesagt. Das ist ja so eine kleine, ja, so ein Sammelbecken eigentlich. Kann man das noch näher definieren oder ist das genau so ein bisschen diese Krux, weil du sagst, vereinschädigendes Verhalten, das kann alles sein und was für mich vereinschädigend ist, muss es für dich eben nicht sein.
Ja, genau das ist die Krux, genau das ist das Schwierige, weil man das auch einfach nicht pauschal beantworten kann, weil es da wieder auf den Verein ankommt. Du hattest am Anfang diese Frage demokratiefeindliches Mitglied, hatte dir kurz angesprochen. Da wird es auch auf den Verein ankommen, ob das wirklich vereinschädigend ist oder nicht. Ich meine, es gab mal diesen Fall, dass ein Mitglied der NPD quasi ausgeschlossen werden sollte aus einem Sportverein. Und da konnte man tatsächlich dann anhand der Satzung argumentieren. In der Satzung stand, die setzen sich ein für Freiheit, demokratische Ordnung und so weiter. Und bei der NPD war das relativ einfach zu sagen, ja, die sind ja gesichert rechtsextrem. Und dann zu sagen, ja, das ist einfach nicht vereinbar mit unseren Werten, die wir als Verein haben. Aber das war halt in der Satzung auch verankert. Deswegen konnte man sagen, klar, das ist vereinsschädigend, weil das letztendlich auch das Ansehen des Vereins nach außen betrifft. Wenn ich sage, ich setze mich für Demokratie und Freiheitlichkeit und sonst was ein und dann ist da jemand so ein Funktionär letztendlich. Das heißt, es kommt einfach auf den Verein an.
Ich habe dann ein gutes Beispiel vielleicht aus meiner eigenen Vereinspraxis und das hat gar nichts mit Politik zu tun, hat uns trotzdem ganz, ganz viel Geld und Nerven gekostet am Ende. Bei uns im Verein gab es mal ein paar Streithähne, also es war eine Handvoll und auch da wurde damit Ausschluss gedroht. Es gab Schriftverkehr hin und her, alle möglichen Sitzungen wurden auch genutzt, um sich gegenseitig zu beleidigen und auch durch den Kakao zu ziehen. Das darf man ja auch vergessen. Man hat ja als Verein auch eine Plattform. Also ihr könnt euch vorstellen, dass das Vereinsleben da relativ lange auch dann stillstand in der Zeit. Weil man kommt ja um nichts anderes mehr rum. Zum Glück war ich dann nicht so sehr involviert und habe das nur am Rande mitbekommen. Schlussendlich, und das ist vielleicht das Wichtige, gab es dann eine Anhörung vor dem Vereinsgremium Ehrenrat. Das ist so ein bisschen das, was du eben auch skizziert hast, ne? Die Satzung hat gesagt, das kann der Vorstand nicht alleine, es gibt einen Weg. Und dieser Ehrenrat hat so eine Art Schiedsspruch gesprochen. Ausgeschlossen wurde am Ende niemand aus dem Verein. Und es hat sich im Prinzip rausgestellt, dass das dann das Ende war. Also ist das so typisch, dass dann solche Dinge auch mal mit so einem vereinsinternen Schiedsspruch enden? Und wird es dann daran gehalten oder geht es dann vor ein Gericht oder wie ist so deine Erfahrung da?
Also die Erfahrung ist definitiv, dass es in allen Vereinen genau solche Streithähne gibt und dass sie das Vereinsleben lähmen. Das ist schon richtig. Welche Befugnisse so ein Ehrenrat oder Verbandsgericht hat, das ist natürlich wieder so eine Satzungsfrage, wie viel man dem dazu spricht. So ein Schiedsspruch klingt jetzt für mich so, als wenn das quasi irgendwie so eine Mediatorrolle wäre. Und das ist sicherlich wie in allen Streitigkeiten. Also letztendlich ist es genau deswegen ja auch im Zivilprozess, im Staatlichen vorgeschaltet, dass eine Mediation irgendwie so ein bisschen gütliche Einigung vorgeschaltet ist. Gerade nachbarschaftsrechtlichen Streitigkeiten. Damit kann man unter Umständen schon viel ausräumen. Da ist man gar nicht im juristischen Bereich unterwegs. Ganz einfach. Also wenn das so ein Schiedsspruch ist, wie gesagt, wenn man sich daran hält, ist die Frage, welchen Wert hat dieser Schiedsspruch? Und wenn da jetzt keine Mitgliedsrechte betroffen sind, irgendwie, dass man sagt, einem wird jetzt für einen Monat irgendwie ein Teilnahmerecht an irgendwie was entzogen und so weiter, sondern einfach nur sagt, okay, hey, wir sehen das so und so, seht ihr das auch so, alles gut, dann hat es erstmal mit Jura nichts zu tun. Ansonsten viel interessanter ist tatsächlich, wenn so ein Ehrenrat über den Ausschluss entscheidet und quasi entscheidet, jawohl, der Vorstand hat das richtig eingesehen oder richtig entschieden. Wir sehen das auch so und wir halten den Ausschluss für wirksam. Dann ist viel wichtiger die Frage, was passiert dann mit diesem Ehrenratsentscheid?
Und was ist denn eine Antwort darauf? Was muss ich dann tun?
Genau, also. Ich wollte jetzt nicht die ganze
schlechteste Überleitung.
Ich wollte jetzt nicht monologartig die ganze Zeit sprechen, genau, ich habe die Frage jetzt herausgetrickst. Ich könnte jetzt wieder anfangen und sagen, es kommt drauf an, weil es tatsächlich Fälle gibt, in denen so ein Vereinsschiedsgericht die staatliche Gerichtsbarkeit ausschließt. Das ist aber wirklich seltener Fall. Also das haben wir auf obersten Sportverbandsebenen, da haben wir das. Da gibt es richtige besondere Anforderung an so ein Schiedsgericht, das tatsächlich die staatlichen Gerichte ausschließt. Das haben wir im normalen Verein und Verband ganz einfach nicht. Bedeutet also, das ausgeschlossene Mitglied, selbst wenn der Ehrenrat, das Schiedsgericht da irgendwas gemacht hat, das ausgeschlossene Mitglied kann dagegen klagen, kann gegen den Ausschluss klagen. Und was der Ehrenrat dann da gesagt hat, ist letztendlich vor Gericht ist das eigentlich egal, weil das ist halt alles das vereinsinterne Verfahren. Der einzige Vorteil ist, dass in der Satzung, wenn es drinsteht, dass zuerst das durchlaufen werden muss, dann muss halt erstmal zum Ehrenrat gegangen werden, bevor quasi die staatlichen Gerichte angerufen werden. Das heißt erstmal so ein vereinsinterner Rechtsweg. Die staatlichen Gerichte haben dann aber, weil es eben kein so ein richtiges Schiedsgericht ist im Sinne der Zivilprozessordnung, die haben das vollumfängliche Entscheidungsprüfungsrecht. Das heißt, das staatliche Gericht geht voll rein und sagt irgendwie, was war denn jetzt tatsächlich los und was war denn tatsächlich der Sachverhalt? Und was sagt denn die Satzung, was ist der Ausschlussgrund und liegt das jetzt tatsächlich vor oder nicht? Ja, und natürlich hört sich das, die Argumente aus dem Vorstandsbeschluss, Mitgliederversammlung oder Ehrenratsverfahren, was auch immer, die liegen da natürlich auf dem Tisch, die werden ja natürlich auch vorgebracht vom ordentlichen Gericht, hat aber null Bindungswirkung für das Gericht, das entscheidet wirklich einfach selbst.
Geht also von vorne los?
Es geht letztendlich von vorne los, ja.
Ist nur teurer.
Es ist nur teurer, ja.
Und raubt ja, noch wobei, mehr Zeit.
Ja, es braucht mehr Zeit, bis man mal zu einer Verhandlung kommt. Genau, ich habe mal 2,5 Jahre auf einen Gerichtstermin gewartet. Da ging es tatsächlich auch um, nicht um Mitgliederausschluss, aber auch um Mitgliedsstreitigkeiten. Das war wirklich verrückt. 2 Tage vor der Entscheidung ist dann der Richter abgeordnet worden an ein anderes Gericht. Dann hat ein neuer Richter nochmal von vorne anfangen müssen, weil der darf nicht einfach rein. Ganz verrückt. Ja, ob es teuer ist oder nicht, kommt dann wieder auf andere Sachen an. Ja. Jetzt habe ich die Frage provoziert, stell die Frage.
Ja, du kannst, ich weiß gar nicht, ob ich, wenn ich jetzt das so als neutrale Person jetzt so hören würde, ob ich mir den ganzen Wahnsinn antun würde, aber die Frage stelle ich dir am Ende nochmal. Wo du gerade sagst, der Richter wurde abgezogen, welches Gericht ist denn eigentlich zuständig? Also wenn es soweit ist, ich habe ja vorhin gesagt, es kommt zu dem Punkt, der Schiedsspruch, und dann haben wir gesagt, kann es ja weitergehen, jetzt sind wir ja soweit. Wo muss ich denn, also angenommen, ich bin das Mitglied, ich bin ausgeschlossen, zum Beispiel, kann ja auch passieren, und sage, ich möchte jetzt meine Rechte wahrnehmen, was muss ich denn da tun? Also wo, also welchen Gericht gehe ich?
Dann klagt ihr vor der ordentlichen Gerichtsbarkeit, das sagt ihr jetzt erstmal nichts, das heißt entweder Amtsgericht oder Landgericht. Und welches zuständig ist, da kommt es drauf an, auf den sogenannten Streitwert, also welchen finanziellen Wert hat deine Mitgliedschaft für dich? Und das ist extrem schwer bezifferbar normalerweise, deswegen gibt es so einen Auffangstreitwert von 5.000 Euro und damit landest du vor dem Amtsgericht. Das heißt, da gehst du vom Amtsgericht und dann bemessen sich die Gebühren und Rechtsanwaltsgebühren und so weiter. Vom Amtsgericht gibt es ja keinen Pflichtanwalt, danach quasi nach der Höhe. Gibt aber durchaus Fälle, wo man sagt, gerade bei Berufsverbänden, da hat die Mitgliedschaft einen sehr viel höheren Wert, weil da Zertifizierungen dranhängen. Das kann auch bei Sportvereinen der Fall sein, gerade bei Profisportlern, wenn die Mitgliedschaft in irgendeinem Verband Voraussetzung ist, dass ich letztendlich meinen Beruf ausüben kann, ja, dass ich irgendwo eingesetzt werde. Dann hat es natürlich einen ganz anderen Wert. Also wenn ich jetzt über Profifußballmannschaften nachdenke, dann ist das weit mehr als 5.000 Euro wert. Und dann lande ich halt vorm Landgericht. Ja, und da habe ich dann auch Anwaltszwang, das heißt, ich habe noch zwingend Anwaltsgebühren, vom Amtsgericht könnte ich das noch selbst machen, das heißt, da wird es halt auch teurer, weil der Wert halt auch höher ist für mich.
Okay, dann gehen wir mal wieder zurück zum Ausschlussverfahren und hoffen mal, dass wir erstmal nicht den Klageweg gleich beschreiten müssen. Um relativ sicher zumindest an der Stelle zu sein, jetzt haben wir zwar schon über die Fehler gesprochen und auch wie das Verfahren grundsätzlich abläuft, macht es trotzdem aus deiner Sicht Sinn, jemanden zu holen, der Expertise im Rechtsbereich hat, entweder aus dem Verein oder halt wirklich eine Rechtskanzlei dazu zu beziehen und die auch zu bezahlen, oder sagst du, nee, das können Ehrenamtler, weil richtig interessant wird es ja sowieso erst danach, nach dem Ausschluss?
Natürlich muss ich sagen, es ergibt absolut Sinn, dass man spezialisierte Vereinsrechtsanwälte wie, ich glaube, es gibt da diese Kanzlei Vielwert Junginger.
Habe ich gehört.
Ja, den Namen kenne ich irgendwie. Dass man die hinzuzieht. Also das sollte man, Verbände machen das auch ganz einfach, ja, da geht's um mehr. Auf Vereinsebene, ja, ich sag mal, man kann es ja zumindest erstmal versuchen. Das Problem ist halt tatsächlich, wenn man Formfehler begeht, sprich Fristen nicht richtig setzt oder die Anhörung verbaselt, den Vorstandsbeschluss nicht richtig trifft, selbst wenn man dann diesen ganzen internen Basel durch hat mit Ehrenrat und so weiter, das Gericht kippt halt direkt einfach aufgrund der Formfehler dieses ganze Ding. Und solche Formfehler sollte man halt von Anfang an vermeiden. Und wenn man sich da nicht sicher ist, was die Satzung eigentlich von mir verlangt oder das Recht, klar, macht es dann Sinn, vielleicht zumindest mal eine anwaltliche Erstberatung einzuholen. Ich möchte an der Stelle übrigens noch sagen, dass gerade so Schiedsgerichte, gerade auf Verbandsebene, die sehen sehr häufig vor, dass mindestens ein Mitglied dieses Schiedsgerichtes auch die Befähigung zum Richteramt haben muss, sprich zwei juristische Staatsexamen. Und ich habe jetzt schon mehrmals mitbekommen, dass Leute sagen, das ist ja total abgehoben, was muss da ein Richter rein? Und die Erfahrung zeigt, es ist absolut sinnvoll, weil die natürlich einfach Ahnung von Verfahren haben. Natürlich kann ein staatliches Gericht trotzdem die Entscheidung kippen, weil sie inhaltlich falsch war, aber die haben Ahnung von den Verfahren und zumindest passieren dann keine Formfehler. Aber das führt weg von deiner eigentlichen Frage. Also, wenn ich es selber machen möchte, dann sollte ich meine Satzung schon wirklich kennen und wissen, welche Formanforderungen es dafür gibt und dann kann man es ja zumindest mal versuchen, muss sich halt wirklich dessen bewusst sein. Wenn es am Ende nichts war, dann fängt es komplett von vorne an.
Ach, schade, damit hast du jetzt genau die Frage vorweggenommen. Ich wäre nämlich genau gewesen, wenn mir ein Formfehler passiert, habe ich dann verloren, fange ich von vorne an oder was muss ich tun? Also ich kann sagen, Formfehler passiert, ich habe nur 3 Tage Frist gesetzt, die ist verstrichen, das fällt mir später auf, also setze ich eine neue Frist und sage 3 Wochen.
Ja, ja, aber dann fängst du halt wieder von vorne an. Das heißt, dann gibst du ihm 3 Wochen quasi und dann erst danach hast du die Stellungnahme, erst dann kannst du darüber beschließen, über den Ausschluss.
Aber ich habe jetzt nicht per se in Anführungszeichen verloren, dass ich dann sage, okay, damit ist dieser Ausschlussgrund sofort hinfällig, das muss unmittelbar passieren, sondern ich kann dann sagen, okay, Verfahren hat einen Fehler, ich fange nochmal von vorne an, hol mir das richtige Gremium, hol mir die richtige Frist und starte nochmal den Prozess.
Ja, auch da kommt es drauf an. Also auch so Formfehler können geheilt sein, irgendwie im Zweifel eventuell, ob dann letztendlich das Ausschlussrecht oder der Grund verwirkt ist, also nicht nochmal geltend gemacht werden kann, das wäre schon eher ein Spezialfall, ja.
Dann sind wir jetzt bei ganz viel hätte, wäre, wenn. Ich sag mal, ich setze eine Frist von 5 Tagen und der antwortet mir in 5 Tagen. Kann er sich berufen darauf, dass die Frist zu kurz war, weil er hat sie ja eingehalten?
Er oder das sie? Ist schwierig. Ja. Das ist schwierig. Kommt drauf an, wenn du mich als Anwalt des Vereins fragst, dann würde ich sagen, nee, er hat ja geantwortet, was will er denn? Ja, wäre ich der Anwalt des ausgeschlossenen Mitglieds, würde ich sagen, naja, 5 Tage, da hat er jetzt irgendwas schnell hingerotzt. Hätte er 4 Wochen Zeit gehabt, hätte er sich vielleicht nochmal mit dem Anwalt besprochen und es wäre ganz anders und es wären ganz andere Argumente da gewesen und die Entscheidung wäre ganz anders ausgefallen. Also da, leider muss ich wieder sagen, alles Abwägung.
Okay. Dann lass uns einen Schritt zurück machen und sagen, sollte der interessierte Vereinsstrategen Podcast-Hörer jetzt sofort seine Satzung rauskramen, gucken, was da drin steht und nach Möglichkeit alles überarbeiten und die Ausschlussszenarien, wie wir sie am Anfang hatten, definieren? Oder was wäre dein praxisnaher Ratschlag in dieser Hinsicht?
Ohne jetzt wieder sagen zu wollen, natürlich sollen sie die Satzung rauskramen und sich bei uns melden und wir gucken mal drüber, ist der Ratschlag, der eigentlich immer gilt, ist, ihr solltet euch überhaupt mal die Satzung anschauen, weil leider gibt es immer zu viele Vorstände, die einfach die eigene Satzung nicht kennen. Also ihr solltet zumindest wissen, ob es überhaupt Ausschlussgründe gibt und wie das Verfahren ist. Wenn ihr dann die Satzung nicht versteht oder merkt irgendwie, dass das Quark ist, was da drin ist, dann klar sollte man rangehen, aber erstmal solltet ihr wissen, was überhaupt drin steht.
Dann komme ich zu meiner Abschlussfrage, die ich ja vor uns schon angedeutet habe. Jetzt haben wir den ganzen Wahnsinn einmal komplett von A nach Z durchgegangen oder sind die ihn durchgegangen. Man gemerkt, es kann teuer werden, es wird auf jeden Fall nervig im Verein, viele Leute werden leiden, es wird ungute Stimmung haben und es kann sich halt auch ewig hinziehen. Auch das Wort Mediation ist ja durchaus schon gefallen. Aus deiner praktischen Sicht, von dem, was du bisher schon gesehen hast, wo würdest du sagen, okay, das ist wirklich das, wo man sagen sollte, da sollte man wirklich über das Thema nachdenken und wo sagt man auch einfach, lass ihn machen, Menschen sind halt verschieden, auch wenn es vielleicht nicht 100% zu unseren Werten passt, aber ganz ehrlich, den Schaden, den wir damit anrichten, wenn wir dieses Szenario jetzt starten, ist 3000 Mal höher, als wenn wir es einfach lassen, vielleicht tritt das Mitglied irgendwann auch einfach aus oder das beruhigt sich wieder, also es wäre mal die Politiklösung ein bisschen.
Martin ruft dazu aus, die Leute aus dem Verein raus zu mobben, dass sie dann freiwillig gehen.
Das habe ich nicht gesagt, so weit wollte ich nicht gehen. Ich habe nur
aber
gesagt,
alles erlebt.
Genau, aber man muss ja schon sagen, man schlägt ja damit auch eine große Welle los und das ist wie so ein Bumerang, der kann ja auch ganz charmant zurückschlagen, spätestens wenn man einen Fehler macht, einen fachlichen Fehler oder wenn zum Beispiel auch das Mitglied eine gewisse Lobby hat, von der man nichts weiß oder die man völlig unterschätzt.
Ja, also Vereinsausschluss, super heißes Eisen einfach. Rausmobben ist oft einfach der einfachere Weg, wenn man freiwillig geht. Auch da kommt es so drauf an. Also ich sehe im Groben eigentlich so zwei Sachen. Es gibt immer die Fälle, wo letztendlich der Vorstand mehr oder weniger genervt ist von einem Mitglied, weil das nicht dem Vorstand nachspurt und dem Vorstand passt einfach was nicht und dann versteht man, dass das vereinsschädigendes Verhalten und so weiter. Und da sollte man tatsächlich vielleicht über eine Mediation nachdenken. Wenn ich aber Fälle habe, wo ich wirklich das Ansehen des Vereins schädige, weil ich draußen rumrenne auf irgendwelchen speziellen Demos und wahrscheinlich noch in Vereinsklamotten und irgendeine Gesinnung zeige, mit der der Verein nichts zu tun haben möchte, dann würde ich schon sehr stark über den Vereinsausschluss nachdenken, weil dann ergibt das einfach Sinn, weil da ist tatsächlich ansonsten die Gefahr für den Verein einfach größer, wenn der drin bleibt, er oder sie, als dass ich jetzt einmal ordentlich dieses Verfahren durchlaufe. Also auch da muss ich wieder abwägen. Ja, da würde ich wieder gucken, ist es eher die Ehre Einzelner da betroffen, die Ehre des Vorstandes, der sich gekränkt fühlt, oder geht es wirklich um Ehre und Ansehen des Vereins an sich?
Und damit fassen wir zusammen, es bleibt kompliziert und es kommt drauf an. Ich hoffe einfach mal, dass das heutige Wissen eher was für den Hinterkopf ist und dass die meisten da draußen das nicht zur Anwendung benutzen. Und wenn, dann sich vielleicht den Ärger sparen, die Nerven sparen, wenn es mal nicht harmonisch im Verein ist und sich Hilfe suchen. Wenn du einen ähnlichen Fall bei dir im Verein haben solltest und Bedarf einer Rechtsberatung hast, dann findest du natürlich, wenn dir Alex jetzt als Experte hier Vertrauen geschenkt hat, seine Kontaktdaten unten in den Shownotes. Wir danken dir, Alex, auf jeden Fall für deine Einordnung und wünschen unseren Vereinsstrategen da draußen noch eine gute Restwoche. In dem Sinne, bleibt engagiert und bis zum nächsten Mal.